Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören dieses Vortrags wie ich, weil ich war ja auf diesem Kongress leider nicht dabei und muss sagen, ich habe mich beim Schneiden mehrfach darüber kaputt gelacht und fand es einen sehr, sehr gut gelungenen Vortrag und ich habe dabei auch wieder sehr viel gelernt.
Das verunsichert mich jetzt, weil ich den Vortrag, also weil ich es nicht mehr vor Augen habe und ich mich frage, was es da zu lachen gab.
Ihr seid einfach großartige Menschen, Torben.
Also. Und für den Lieblingsfehler geht es aus unserer Kongresszeit weiter und diesmal waren Paula und ich vor Ort und wir haben auf dem Bremer Kongress 2025, auf dem intensivmedizinischen Kongress, eine mein Lieblingsfehler-Session gehabt und da hört mal rein. Den von Paula habt ihr schon gehört, den Lieblingsfehler. Jetzt kommt Hendrik Beckschuld.
Den nächsten Redner ankündigen, das ist Hendrik Beckschulze aus Bremen, links der Weser, ein junger, dynamischer Facharzt. Wir freuen uns auf deinen Vortrag, Hendrik.
Danke, Jonas, für die Einführung. Damit hat er ein bisschen was schon vorweggenommen. Jung, falsch, dynamisch, nun ja. Facharzt stimmt. Ansonsten bin ich Notarzt im stadtbremischen Rettungsdienst und in der Luftrettung und als Telenotarzt hier tätig. Und als Hubschrauberarzt ist es so, dass wir alle 18 Monate wegen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in eine Pause gehen müssen. Bei mir war die Pause jetzt bis zum Jahreswechsel. Sie ist gerade wieder um und so hatte ich Anfang Januar das große Glück, endlich wieder fliegen zu dürfen und würde Sie gern mitnehmen zu einem oder auf einen meiner Dienste, wo mir mein Lieblingsfehler passiert ist. Jetzt um 12.30 Uhr irgendwie mit der Session irgendwie starten zu müssen, fällt mir ein anderer Lieblingsfehler ist, irgendwie zweimal Mittagessen zu gehen und dann in eine Session gehen zu müssen. Nun denn, wir werden es überstehen. Vorneweg, wir waren gebeten worden, Interessenkonflikte anzugeben. Ich habe keinen. Wenn Sie Interesse haben, an einem Haus zu arbeiten, das sehr viel hochanspruchsvolle Intensivmedizin und Notfallmedizin kombiniert, sprechen Sie mich nachher gerne an. Und los geht's. Es ist tatsächlich, kann man sich's relativ, ich hoffe, Sie können sich's relativ gut vorstellen, Anfang Januar, das Wetter ungefähr so wie heute, eine Nuance wärmer, die Flüssigkeit nicht so weißlich, sondern noch so ein bisschen regnerisch einfach, als wir bei einer aufziehenden geschlossenen Wolkendecke hier über dem Norden schon mal Probleme hatten. Morgens im Briefing hatte der Pilot schon darauf hingewiesen, dass es im Tagesverlauf zu einer Wetterverschlechterung kommen würde, die uns im Verlauf potenziell Probleme machen würde, sodass wir vor Einsätzen zumindest Rücksprache mit dem Wetter halten müssen, überlegen müssen, ob wir Verlegungsflüge, generell Einsätze durchführen können oder ob wir durchs Wetter irgendwie limitiert werden. Das Zauberwort heißt Freezing Drizzle, das, was hier als gefrierender Regen irgendwie bekannt ist. Freezing Drizzle ist der gefrierende Regen des Drehflüglers. Hubschrauber mögen das nicht. Die werden schlagartig schwer und dann ist es manchmal auch gar nicht so einfach, sie noch heile irgendwie zur Landung zu kriegen, sagt der Pilot. Weil wir es da aber natürlich irgendwie drauf anlegen, heile wieder zurückzukommen, gibt es dann meistens wetterbedingt irgendwie doch deutliche Einschränkungen in dem, was wir machen können. Der Tag nahm so ein bisschen an Fahrt auf. So, wir haben das Material gecheckt und. Als irgendwann das Telefon ging, die Leitstelle meldet sich häufig auch mal bei Telefon, per Telefon, wenn Sie irgendwie vorher ein paar Informationen haben, die Sie irgendwie weitergeben wollen. In diesem Fall war es so, ich weiß nicht, wer von Ihnen mit den Bremer Begebenheiten vertraut ist. Wir haben einen Intensivtransporthubschrauber und wir haben einen Primärhubschrauber hier in der Stadt Bremen. Der Intensivtransporter hatte einen Einsatz übernommen, sollte eine Verlegung fliegen. Und wie das manchmal so ist, Technik hat gestreikt, der Hubschrauber hat eine Sicherheitslandung gemacht, konnte den Einsatz auf jeden Fall nicht durchführen und so kamen wir dann ins Spiel. Weil das Ganze als so eine, es war keine so ganz geordnete Verlegung, es war auch keine wirkliche Notfallverlegung, es war irgendwo so ein Dazwischending. Das Krankenhaus, aus dem wir den Patienten abholen sollten, hatte da eine Notlage bei dem Patienten erkannt, für die er in ein anderes Zentrum verlegt werden sollte. Er war aber soweit stabil. Wir haben kurz telefoniert, also ich mit dem Arzt des abgebenden Krankenhauses. Allerdings hatten wir da schon das Wetter so ein bisschen im Nacken. So der Pilot machte mal taktische Zeichen für, ich sollte ein bisschen schneller reden. Und so sind wir dann gestartet mit der Auskunft, so wir sollen Patienten verlegen, irgendwie normalgewichtig. 80 Kilo, 100 Kilo, 120, naja, irgendwas dazwischen. So, das war jetzt für den Hubschrauber kein Problem, obwohl er mich auch transportieren musste und ich jetzt nicht das Leichtgewicht bin und das rechnerisch dann irgendwann tatsächlich für den Piloten interessant wird, weil er dann weiß, wie viel er an Sprit zutanken muss oder eben nicht zutanken kann oder wir an Patientengewicht nicht zuladen können. Das war aber soweit, passte das alles für die Flugstrecken, die da berechnet waren. Wir sind los, wir sind angekommen, wurden sehnsüchtig erwartet, wurden freundlich erwartet. Man hatte auch schon relativ viel vorbereitet. Das ist eine Sache, die ich in dem Zusammenhang schon mal anmerken möchte, dass es in den oder über die Jahre, die ich das jetzt machen darf, gefühlt immer deutlich besser geworden ist, dass die abgebenden Häuser sich sehr oft darum kümmern, dass man uns aufgezogene Medikamente, gerade für Perfusoren, irgendwie mitgibt. Die sind im Normalfall auch total gut beschriftet, was viele Sachen für uns natürlich deutlich leichter macht und potenzielle Fehlerquellen vermeiden hilft. Oft ist es aber so, erstaunliche Erkenntnisse, dass die eingespannten Perfusoren nicht so gut beschriftet sind, wie die, die wir in die Hand gedrückt kriegen, woran auch immer das liegt. Und damit kommen wir so ein bisschen an den Kern der Sache oder kommen wir zu meinem Lieblingsfehler. Mein Lieblingsfehler sind die Perfusoren. Die Perfusoren helfen uns in vielerlei Hinsicht. Die Perfusoren sind aber komischerweise dann, wenn es zu Übergaben kommt, an diesen Schnittstellen, wenn wir Patienten bei uns im Haus übernehmen, wenn ich mit dem NEF irgendwo bin, eine Verlegung fahren soll oder wenn wir mit dem Hubschrauber irgendwo sind, gerne der Kasus Knaxus. So in diesem Fall auch. Das Haus war super. Sie waren auch super bemüht, uns zu helfen beim Umlagern, alles vorzubereiten. Mein Hems, also der Notsan, der auf dem Hubschrauber mit drauf sitzt, hatte angefangen, unsere Perfusoren startklar zu machen, als ich so das Geräusch eines sich ausschaltenden Perfusors hinter meinem Rücken hörte. So, auf die Frage, was es denn jetzt für ein Medikament war, ja, Propofol, okay. Auf was lief das denn? Ja, erstes Problem. So, keiner hatte die Laufrate irgendwie so richtig mitgeschnitten. So, das heißt, die nächsten Minuten enden in so etwas wie einem Blindflug. Gut, in Anführungsstrichen gut, es war das Propofol. Glück gehabt, es war nicht das Katecholamin. Das passiert ja hin und wieder auch, wenn man dann irgendwie überhaupt keine Idee hat, auf welchem Level oder mit welcher Laufrate das Katecholamin gerade in den Patienten geht. Im Zweifelsfall das, was für den Patienten deutlich kritischer ist. Wir haben den Patienten problemlos verlegt in das aufnehmende Haus. Wir wurden erwartet. Und als erstes hat man da die eigenen Perfusoren angeschlossen und alles das, was wir mitgebracht hatten, gut beschriftet verworfen, weil man ja immer nicht so genau weiß, was eigentlich von extern irgendwo kommt. Jetzt letztendlich über die Menge, in der wir das über den Tag verteilt machen, vielleicht irgendwann mal ein wirtschaftlicher Faktor. Vom Sicherheitsgedanken her kann ich das gut nachvollziehen. Das Schöne war, man hatte uns ursprünglich, vor der ersten Alarmierung schon gesagt, wir sollten aus dem Haus noch einen Anschlusstransport kriegen. Der Pilot hat also nach der Landung, während wir die Übergabe des Patienten gemacht haben, auch mal mit dem Wetter telefoniert. Dann rief irgendwann die koordinierende Leitstelle an und sagte, ja, der Plan hat sich geändert, wir sollen nicht aus unserem Zielkrankenhaus transportieren, sondern gibt es in der gleichen Stadt irgendwie ein paar Meter weiter noch ein anderes Krankenhaus, sollten dahin umsetzen, sollten da einen Patienten aufnehmen, weil das für uns günstiger wäre und wir auf dem Rückweg dann quasi auf halber Strecke da einen Patienten in einem anderen Zielkrankenhaus abgeben sollten. Der Pilot war leicht unglücklich, hat dann angefangen irgendwie zu rechnen, hat angefangen das Wetter irgendwie nochmal zu kontrollieren, die Miene war irgendwie so, dass es nicht dafür sprach, dass er so richtig begeistert von war, als auch noch das Telefon meines Hems klingelte und die Leitstelle gesagt hat, na, das wäre schon so, wir müssten jetzt ein bisschen Kette geben, weil für die ursprünglich für uns aus dem Haus geplante Verlegung ein anderer Hubschrauber kommen würde. Wir standen aber auf dem Dach, auf dem Dachlandeplatz passen bei den meisten Häusern fast ein Hubschrauber drauf, passen würden wahrscheinlich mehr, aber vom Gewicht her geht es nicht so gut, sodass wir die Plattform freimachen sollten, wodurch sich das Arzt-zu-Arzt-Gespräch des abgebenden Hauses dann aufgrund dieser Zeitnot erledigt hatte. Wir haben umgesetzt, wurden in dem neuen Startkrankenhaus für uns etwas verwundert empfangen, hatten aber das große Glück, dass gerade Übergabe war und so die Kolleginnen und Kollegen da es möglich gemacht haben, dass wir die 2 Stunden, die man uns später erwartet hatte, problemlos haben auffangen können. Hier wieder im Glück der Propofol-Perfusor, der uns von der Laufrate her Probleme gemacht hat, weil er aus war, bevor wir den anderen passig eingestellt hatten. Auch hier hat es für den Patienten letztendlich dadurch keinen Nachteil ergeben. Der Transport ist durchzuführen gewesen für uns und wir sind vor der reinziehenden Schlechtwetterfront letztendlich sogar heile wieder bei uns an der Station angekommen. Was mir wichtig ist oder wo ich das große Problem sehe und deswegen mein Lieblingsfehler, ich bin miserabel im Kopfrechnen. So, wenn ich irgendwo hinkomme und da läuft ein Perfusor, ich bin es gewohnt, dass ich den sehe mit einer gewichtsadaptierten Angabe in Mikrogramm pro Kilogramm pro Zeiteinheit. Ich komme irgendwo rein, so, wie läuft denn euer Perfusor? Ja, mit 18 Milliliter die Stunde. So, ich kann das nicht, bin ich ganz ehrlich. So, ich kann das morgens um 3 noch viel schlechter und ohne eine App bin ich hoffnungslos aufgeschmissen. Wenn ich dann frage, wie ist er denn aufgezogen? Ja, nach Standard. Okay, es gibt einen DGRI-Standard. So, es ist aber ja häufig auch so, gerade bei oder der Klassiker bei den Katecholaminen, dass die anders dosiert aufgezogen werden. So, und ich möchte diesen Lieblingsfehler dazu nutzen, so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen, dass wir in diesem Punkt bei den Übergaben extrem genau sein müssen, dass ein Standard nicht unbedingt der Standard ist, den ich gewohnt bin oder den jemand anders in einem aufnehmenden Krankenhaus gewohnt ist. Und dass das, in meinem Fall oder in dem Tag sind es tatsächlich nur die Propofol-Perfusoren gewesen, so dass es mir selber aber bei Rechenspielen in der Nacht auch schon passiert ist, dass es der Katecholamin-Perfusor war, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass der Patient zumindest mal gedippt ist. So, ich glaube, das können wir besser. Ich glaube, im Interesse des Patienten müssen wir das besser machen. Ich würde sehr für eine Vereinheitlichung der Laufrate von Perfusoren werben, auch wenn ich weiß, dass es extrem schwierig ist, wenn es in dem einen Haus schon immer in Millilitern gewesen ist, in dem anderen Haus schon immer eine Mikrogramm pro Kilogramm Dosierung gewesen ist. Aber wir müssen im Interesse der Patientinnen und Patienten, die wir versorgen, die wir betreuen, die wir verlegen, an einen Punkt kommen, an dem wir dieses Problem, das einfach regelmäßig auftritt, irgendwie beheben können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die tolle Schilderung und ich glaube, du sprichst ein Problem an, das wahrscheinlich deutschlandweit existiert. Da, wo ich arbeite, Grenzgebiet MAH Göttingen, gibt es Göttinger Schule und MAH Schule und die Perfusoren werden unterschiedlich aufgezogen. Dann wird noch in Gamma gerechnet oder in Milliliter die Stunde oder in Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Man hat im kleinsten Umkreis mindestens 4 verschiedene Arten mit Katecholaminen umzugehen und jede Art ist natürlich die beste und den anderen überlegen. Ja, ist glaube ich ganz wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden und eine Vereinheitlichung wäre absolut sinnvoll. Gibt es Anmerkungen aus dem Publikum oder auch natürlich im Chat?
Also aus dem Chat kann ich ja schon mal vorwegnehmen, falls sich jemand noch auf den Weg zum Mikrofon machen möchte, die Rückmeldung eben auch genauso wie du als Problem identifiziert, die unzureichende Vereinheitlichung und auch hier sprechen sich mehrere Kolleginnen und Kollegen für eine zumindest erstmal vielleicht bundesweite, vielleicht auch dann irgendwann internationale Vereinheitlichung aus. Insbesondere denke ich, und das ist ja das, was du auch geschildert hast, bei Kreislaufmedikation, sprich Katecholaminen etc., wenn sich keiner meldet, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Ein Meinungsbild hätte ich gern noch einmal dahingehend oder eine Rückmeldung von Ihnen hier. Wir sind doch relativ gut hier besucht. Wer von Ihnen im Auditorium dosiert Katecholamine in Milliliter pro Stunde auf den Intensivstationen oder im OP? Ja. Und die Gegenprobe, wer nimmt Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute? Das ist, glaube ich, so in der Wahrnehmung etwas mehr.
Das Letzte aber noch, wer nimmt Gamma?
Das sind noch 3, für die das nicht sehen, oder 4. Aber wir sehen also diese eben auch hier problematisierte, heterogene Situation hier im Auditorium. Und dann lassen Sie uns dran arbeiten, dass wir das noch besser machen.
Vielen Spannend Dank. Ist, es gibt Apps, die das relativ gut berechnen können, wenn man das reelle Patientengewicht hat. Wenn man Wenn man eine schnelle Internetrecherche macht, stößt man auf einen Link zu einer vergleichsweise großen Seite, die da immer wieder angegeben wird. Der Link ist mittlerweile ein toter Link. Hilft leider nicht, aber nun denn, fasst das ganz gut zusammen. Danke.
Ja, sehr, sehr cool, dass ihr den Fehler noch mitgebracht habt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist, das Format lebt einfach davon, dass wir unsere Fehler miteinander kommunizieren, und schickt uns auch gerne eure Lieblingsfehler an lieblingsfehler@pin-up-docs.de, Torben.
Richtig. Oder, Oder natürlich auch über das Kontaktformular. Das funktioniert genauso.
Ganz genau.
Ich würde mich übrigens freuen, ich will mal so eine kleine Aufgabe stellen, weil in letzter Zeit nicht mehr so viele Fehler reingekommen sind. Ich habe auch noch ein paar, aber ich würde mich über so technische Fehler freuen. So, ich gebe jetzt mal ein Beispiel: Beatmungsfilter falsch an der falschen Stelle angebaut, am Narkosegerät oder so. Wir haben ganz viele Medikamentendosierungsfehler. Da kann ich Tausende, verstehe ich auch, ist glaube ich das, was einfach viel vorkommt. Aber so technisch irgendwas falsch zusammengebaut oder sowas, da, das fände ich cool, wenn wir dazu was hätten. Aber das hatten wir noch nicht so viel.
Ich fände auch so strukturelle Fehler cool.
Ja.
Wenn, also genau. Ich habe heute beispielsweise, das passt jetzt nicht so ganz, aber es ist so ein bisschen das, was ich mir darunter vorstelle, falls jemand irgendwie keine Vorstellung hat, was ich jetzt gerade denke. Also woher sollte ich auch wissen, was ich denke? Oh Gott. Also, ja, das ist Dana Life, wirklich super. Also, um euch mit in meinen Kopf zu nehmen, ich habe heute ein Video davon gesehen, dass eine Schulklasse, das waren glaube ich Kinder so zwischen sechs, sieben, acht irgendwie ungefähr, und die sollten drei unterschiedliche Berufe malen, zeichnen. Und zwar einmal einen Firefighter, einen Surgeon und einen Jetpilot. Und es wurde nur gesagt irgendwie, ja, wie sieht der denn aus? Und das Ganze war auf Englisch, ne? Die haben ja in der Regel keine wirklichen gegenderten Begriffe. Und von den kompletten Bildern, die man dann hinterher generiert hat, waren 5 weibliche Bilder gezeichnet worden. Und ansonsten alles nur, also Feuerwehrmänner, Jetpiloten, die Surgeons, also unsere Chirurgen. Und ich finde, solche Sachen zähle ich unter Struktur, dass man einfach beispielsweise auch hier wieder die Frauen einfach nicht mitgesehen hat. Und danach kamen halt 3 Exemplare sozusagen von diesen Berufen rein. Und die Jetpilotin nahm dann ihren Helm ab. Und das Erste, was du hörst, ist so ein Kind, was dann irgendwie so reinschrie, ah, look, they dressed up. Und also so nach dem Motto, die haben sich verkleidet irgendwie. Vielleicht meinte er auch nur, oder sie, weiß ich jetzt nicht mehr, dass sie einfach so imposant aussehen irgendwie in dem Dress vom Firefighter und Jetpilot. Gut, so ein Surgeon sieht jetzt nicht so spannend aus. Also
findest du? Jetzt.
Ja, okay, vielleicht muss ich das wiederum, also. Okay, kann man auch wieder falsch verstehen. Ah, schön, es ist schon spät. Auf jeden Fall, das meinte ich mit strukturellen Dingen, die einem einfach manchmal widerfahren und wo man vielleicht selber denkt, ach, da bin ich auch mal in die Falle getappt. Hm.
Du hattest ja nie was mit einem Chirurgen,
uns
ja?
Eure Fehler.
Ich warte, ich glaube nein.
Aber schön, dass du überlegen musst.
Ich habe über einen Piloten nachgedacht, aber der ist in der Tat in der Liste drin. Aber es ist nicht gut, dass ich das hier gerade so plaudere. Naja.
Okay.
Henning ist schon wieder so, oh Gott, diese, oh je.
Die Leute, die das hören, man lernt so viel über die Pin-Up-Docs alle, wenn man das die ganze Zeit so hört, ne? Also man hat das Gefühl, euch immer richtig gut zu kennen, wenn man euch da mal sieht. Und aber andersrum ist das ja gar nicht so, weißt du?
Ja,
also, ja, da, noch da, ein bisschen da bald, das ist ein guter Teaser für eine Folge, die bald kommt.
Okay. Oh ja, oh ja.
Es wird bald eine Sonderfolge kommen, können wir glaube ich schon anteasern, weil da werden da...
Mal sehen, wann die kommt, aber ja.
Genau, wir wissen noch nicht genau, wann sie kommt, aber Sophia Wilk-Vollmann, Dana und ich werden eine Folge über Rollenbilder in der Medizin aufnehmen. Also da werden solche Sachen auch zur Sprache kommen. Das ist nämlich...
Ist mal was anderes, was wir so noch nicht gemacht haben,
genau.
Glaube ich.
Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber ich habe Bock und ich glaube, wir drei haben uns alle da so ein bisschen wiedergefunden. Das Vorgespräch war auf jeden Fall gut, das hätte man direkt aufnehmen können.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber Sophia ist auch einfach eine sehr eloquente Person, der es Spaß macht zuzuhören.
Ja.
Also auch Folgeempfehlung für LinkedIn.
Gut, soll ich noch kurz das Buch holen für ein Zitat aus Marx? Büchern aber was weglassen. Wir haben noch immer.
Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Codewort.
Ja. Das Codewort für das Hauptthema Zurück in die Zukunft, Back to the Future, ist McFly. Und.
Also Mac wie McFit und dann Fly wie Fliegen. Nur falls da wieder irgendwelche Zuschriften kommen.
Danke. Und
das Codewort für den Lieblingsfehler?
Und das Codewort für den Lieblingsfehler ist Hubschrauber. Zum Abschluss möchte ich noch eine Anästhesieperle beitragen, die mir aus dem Herzen spricht, weil ich in der Klinik jemand bin, der das Folgende immer etwas höher dosiert. Und die Perle lautet: Niemand klagt wegen pelziger Finger. Worum geht's? Es geht natürlich um die Spinalanästhesie. Eine suffiziente Höhe bei der Spinalanästhesie ist ja nun von vielen Faktoren abhängig, also Spritzgeschwindigkeit, Menge des applizierten Volumens, vielleicht auch Körpergröße, so genau wissen wir das gar nicht. Also es wird immer so postuliert, aber so richtige Studien, die sagen, dass das körpergrößenabhängig ist, kenne ich zumindest nicht und ich habe schon mal versucht, das rauszukriegen. Und eine hohe Spinalanästhesie ist aber natürlich gefährlich, wenn auch selten. Wer von euch hat das schon erlebt? Also ich habe zumindest schon, also das... Atmung nicht mehr ging, habe ich noch nicht erlebt, aber dass die bradikard geworden sind, das habe ich schon gesehen.
Ich habe nur beim Reinstechen meine Asystolie gesehen, aber ja, das ist, glaube ich, wiederum was anderes.
Das habe ich auch schon gesehen, ja.
kam wieder, also deswegen.
Genau, kam von selbst wieder. Mein Chef meinte auch, ja, genau. Also mein damaliger Chef meinte, ja, da müssen Sie Nerven bewahren und ich so, Alter.
Sehen Sie das gerade, da ist nichts.
Das ist unangenehm.
Ja, genau. Aber am Ende ist eine unzureichende Höhe der Spinalanästhesie ja viel häufiger und für die Patientinnen häufig unangenehmer, weil am Ende schmerzhaft. Deswegen ist dieser Satz, also eine Spinalanästhesie, vielleicht manchmal ein bisschen höher als nötig, vielleicht weniger gefährlich, als sie optimal zu machen und den Patienten vielleicht der Gefahr der Schmerzen beim Hautschnitt oder so auszusetzen. Genau, also deswegen niemand klagt über pelzige Finger. Habt ihr so Kochrezepte, die ihr teilen möchtet, wie viel ihr nehmt für eine Spinalanästhesie?
Also wir machen im Kreissaal Körpergröße plus 0,9. Natürlich jetzt nicht unendlich, wenn die Frau sehr, sehr groß ist. Mit Bupivibart ohne Morphin oder irgendwelche anderen Zusätze.
Rechne mir das mal vor.
Bei 1,64. Keine Ahnung, ne? Rechne ich mit 1,60 plus 0,9 sind 2, ja, 5 ungefähr Milliliter dann.
Und kein, also stimmt, ihr nehmt kein Opioid dazu.
Bislang, also man muss ja dazu sagen, als ich unter dem alten Chef noch gearbeitet habe und jetzt mit dem neuen Chef hat sich das aber, glaube ich, geändert. Da muss ich in die SOPs, bevor ich in den OP gehe, nochmal reingucken. Ja. Wie wir das machen. Ich glaube, dann nehmen wir jetzt Ufenta mit dazu.
Henning, hast du was im Petto? Oder?
Also ich bin ja noch nur Pflegekraft und muss das nur anreichen und ich entscheide zum Glück. Aber nicht nur, sorry, aber ihr wisst, was ich meine. Nee, aber in meinem Ausbildungshaus, wo wir auch viel gynäkologisch gemacht haben, da war es ähnlich wie bei Dana, da wurde es auch Körpergrößen adaptiert, dosiert. Wie jetzt genau, weiß ich nicht, aber so in die Richtung ging das.
Okay, ich mache es gar nicht körpergrößenabhängig. Bei mir kriegen alle Schwangeren 10 Milligramm, also 2 Milliliter plus 1 Milliliter Sufenta.
Immer?
Immer. Also ich rechne da nicht. Ich mache da keine Unterschiede. Also,
das ist eigentlich gut.
Und bisher habe ich keine negativen Also weder.
Und machst du zwei Spritzen oder hast du das vorher? Also ich weiß, ein neues Medikament. Ah, ja, aber.
Ja, tatsächlich. Also unter meinem alten Chef musste ich zwei Spritzen nehmen, weil er das genau mit der Argumentation so wollte. Mhm. Genau. Jetzt ist es nicht mehr streng verboten, sage ich mal. Ich mache es aber häufig immer noch, weil ich es so gewohnt bin. Nicht, weil ich es so schlimm finde, sondern weil ich es einfach viele Jahre so gemacht habe. Und ja, da kann man dann auch noch drüber philosophieren. Gebe ich erst das, wenn ich es mit zwei Spritzen mache, gebe ich erst das Lokalanästhetikum mit dem Argument, ich will es sicher drinne haben, weil das ja das Wichtige ist. Oder gebe ich erst das Opioid mit dem Argument, ich will das Spinalanästhetikum nicht zu hoch drücken, wenn ich es hinterher spritze. Mhm. Ja, also beide Argumente habe ich schon gehört.
Wie machst du's?
Ich gebe erst das Lokalanästhetikum und.
Hätte ich auch so gemacht, glaube ich.
Einfach, weil ich will, dass das ist ja der Hauptwirkfaktor. Natürlich senken wir mit dem Opioid die Schmerzen, aber. Die Hauptwirkung ist dann halt auch das Lokalanästhetikum. Und ja, und für Spinale jetzt bei einer Knie-Tap oder bei Natur nehme ich, bei Natur manchmal ein bisschen weniger, nehme ich ziemlich standardisiert 3,2 Milliliter Isobares.
Ja. Immer, egal wie groß egal und schwer. Groß. Und
ich habe in den Zeiten, die ich es gemacht habe, keinen Unterschied gemerkt, ob ich da 0,1 Milliliter mehr nehme oder weniger. Deswegen gebe ich immer das Gleiche. Also dann wahrscheinlich werde ich jetzt 1000 Kommentare kriegen.
Ja, gut. Aber wenn es funktioniert, ist also, das ja einfacher, als wenn man irgendwas mit 10% vom Körpergröße und.
Aber 3,2 ist reine Eminenz. Ne? Das ist not evidence-based. Das ist einfach, ich habe es gelernt zwischen 3 und 3,4 und jetzt nehme ich 3,2.
Das wäre doch mal eine geile Studie.
Ja.
Das wäre eine mega geile Studie und ich glaube, dazu gibt es tatsächlich auch wirklich keine saubere Evidenz.
Ja.
Weil deswegen machen das ja alle so ein bisschen
so. Habe ich noch nicht nach
Pi mal Daumen. Also ich habe das mal recherchiert, aber ja. Das ist halt schon sehr lange her. Es kann sein, dass es seither neue Studien gibt.
Ja. Aber,
also, liebe HörerInnen, wenn ihr eine gute Studie zu diesem Thema kennt, dann schickt sie uns doch.
Und schickt uns bitte, und das meine ich ernst, schickt uns mal eure Kochrezepte. Einfach, dass wir mal so eine Auswahl an Kochrezepten berichten.
Fände ich auch gut.
Berichten wir das nächste Mal drüber. Vielleicht nehmen ja Leute noch viel, viel mehr oder viel, viel weniger. Und,
oder rechnen mit anderen Formeln.
Auch. Ja, genau. Also das Einzige, was ich evidenzbasiert sagen kann, was ich weiß, ist, weswegen ich immer zwei bei den Geburtshilflichen nehme, dass unter 10 Milligramm die Versagerquote signifikant ansteigt. Also wenn man weniger als 2
Milligramm. Da wären wir sowieso nicht
tot. Nee, gut, aber ihr nehmt kein Opioid, aber wenn man weniger als 2 Milliliter nimmt, dann steigt die Versagerquote halt krass an. Ja.
Aber ich glaube schon auch, dass eigentlich grundsätzlich nichts dagegen spricht, so Fenta mit dazu zu nehmen, auch bei den Schwangeren, weil das ja schon auch postoperativ.
Absolut leitlinienkonform. Also ich verstehe. Also,
ja, mein alter Chef hatte da irgendwie was gegen, weiß ich nicht so genau.
Aber spannendes Thema. Also wenn ihr ein Kochrezept habt, schickt es uns. Ich lese mir alle durch und werde mal so einen Querschnitt berichten, wo wir uns da in Deutschland bewegen. Oder im Dachraum. Wobei wir jetzt durch unseren neuen Podcast-Host feststellen durften.
USA ist gar nicht so selten.
Dass wir in den USA und dass es eine Pin-Up-Dogs-Enklave in Frankreich zu geben scheint. Wir wissen jetzt leider nicht, wo in Frankreich, vielleicht da auch deutschsprachiger Grenzraum. Ja. Okay.
Ja.
Ich glaube, damit sind wir am Ende. Das war unsere April-Folge 2026 von den Pin-Up Talks. Wir freuen uns sehr, wenn ihr zugehört habt. Wenn ihr Kommentare dazu habt, bitte schreibt uns. Es wird alles gelesen und alles, was an Richtung Fehler oder Kritik geht, wird auch besprochen von uns. Mit euch. Wenn ihr cool findet, was wir hier machen, dann lasst uns doch bitte einen Daumen, Stern oder so auf den gängigen Podplatz Plattformen her. Wenn ihr jetzt 4 Codewörter habt, dann gebt die bis zum 15.05. um 18 Uhr auf unserer Homepage unter CME ein, zusammen mit eurer einheitlichen Fortbildungsnummer, bekommt ihr dann die Punkte. Wenn ihr Fachpersonal seid, bekommt ihr eine Teilnahmebescheinigung. Wenn ihr das Ganze macht oder es einfach so cool findet, dann werft uns doch was in den Hut. Das macht ihr mit dem Förder-Button auf unserer Homepage. Da kommt ihr zu einem PayPal-Link und dann könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen. Und damit schließe ich mit den Worten: Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Impuls fühlen.